herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Meine lieben Hedgeworkerinnen und liebe Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zum 93. Hedgework Talk heute. Wir haben uns mal ein recht aktuelles Thema ausgesucht, das wir einfach mal edukativ angehen wollen. Viel wird über Private Credit, Private Debt gesprochen und wir versuchen heute mal Private Credit, den Collateralized Loan Obligations gegenüberzustellen und zu schauen, ob es da Gemeinsamkeiten gibt oder ob es da große Unterschiede gibt. Und letztendlich muss der Investor entscheiden, was für ihn das Richtige ist. Ich habe zwei Experten, eine Expertin, einen Experten aus dem Hause CS Asset Management aus Eschborn, Spezialisten für Collateralized Loan Obligations. Ich begrüße ganz herzlich Ines Bartsch und Pavo Bartsch.
Hallo.
Hallo Uwe, wir grüßen dich. Es ist schön, wieder bei dir zu sein.
Du machst die Brücke. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer des Hedgework Talks wissen, dass ihr gern gesehene Gäste hier seid mit eurer Expertise. Und der letzte Talk liegt noch gar nicht so lange zurück. Es war der 87. und da haben wir ja ein bisschen über Wachstumschancen gesprochen. Wir sehen weiter hohes Wachstum bei CLOs. Wer sich dafür interessiert, 87. Talk, natürlich noch abrufbar. Und eine super Grundlage vielleicht für den jetzt kommenden. Dennoch, wir machen mal Top-Down-Ansatz für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt wissen, was ein Collateralized Loan Obligation ist. Und da wäre es doch super, wenn ihr nochmal ganz kurz euer Unternehmen vorstellt, was ihr so macht und natürlich auch euch beide vorstellt, was eure Funktionen da sind.
Genau, Ines, ich würde starten. Ich umreiße ganz kurz, wer wir sind und was wir machen. Genau, wir sind ein Asset Manager mit Sitz in Eschborn. Wir sind insgesamt 10 Mitarbeiter und unser Fokus, wie du schon gesagt hast, sind auf Collateralized Loan Obligations. Wir sind ein sehr analytisches Haus, bedeutet, wir haben praktisch 100% der ganzen Mitarbeiter sind auf der Analyse tätig. Was ist ein CLO? Das muss man sich eigentlich vorstellen wie eine Bankbilanz. Bedeutet, ich habe die Aktivseite. Auf der Aktivseite habe ich zwischen 150 bis 350 dinglich besicherte Unternehmenskredite. Das sind alles Unternehmen, die einen Jahresumsatz von um die 200 Millionen erwirtschaften. Und die werden aktiv von dem CLO-Manager und von dem Analystenteam bewirtschaftet. So ein CLO hat eine Größe von 500 Millionen etwa. Wenn man sich die Passivseite anschaut, das ist die Verbriefungs-, Finanzierungsseite. Die Finanzierungsseite stückelt sich aus von einer AAA-Tranche, das ist die oberste Tranche, wo man zurzeit einen Spread von Euribor um die 120 Basispunkte hat, bis runter zur CLO Equity-Tranche. Die Equity-Tranche hat man zurzeit Returns so zwischen 6% und 9%, hat aber auch das First Loss Piece. Die CLO Equity-Tranche macht in etwa so 10% des CLOs aus, also 50 Millionen, die AAA-Tranche so um die 60%. Und dazwischen sind dann noch die Tranchen von der Doppel-A bis zur Single-B-Tranche.
Okay, um es in ganz einfachen Worten nochmal zu wiederholen, ich bin ja ein einfacher Mensch. Also auf der einen Seite sind ganz viele Anleihen von ganz vielen, in Anführungsstrichen, bonitätsmäßig guten Unternehmen, die auch eine gewisse Größe haben und gewisse Anforderungen erfüllen müssen. Die werden gebündelt und dann kann ich quasi Tranchen davon kaufen, von diesem Bündel. Wenn ich ganz risikoavers bin, nehme ich oben die AAA-Tranche, da kriege ich halt ein bisschen weniger, aber wenn ich so eine Versicherung bin, reicht mir das ja auch für meine langfristigen Cashflows. Und wenn ich nach dem Motto lebe, no risk, no fun, dann gehe ich unten in die Equity-Tranche und hoffe, dass ich ganz viel bekomme und kann aber auch ein blaues Auge kriegen, logischerweise, wenn es mal nicht funktioniert. So, jetzt haben wir den CLO einigermaßen verstanden. Jetzt haben wir die andere Seite, den großen und auch ausgranulierten Markt der Private Credits oder Private Debts. Wie würdet ihr den denn jetzt beschreiben, auch mit den Unterschieden sozusagen zum CLO?
Also wenn ich mir Private Credit oder Private Debt angucke, ist der erste Unterschied eben die Größe des Unternehmens, also beim CLO sind Unternehmen drin, die ein EBITDA über 200 Millionen generieren per annum. Im Private Debt oder Private Credit Bereich war es historisch eben unter 200 Millionen. Das ist schon mal der erste Unterschied. Und im CLO, also die Broadly Syndicated Loans, werden eben von Banken verbrieft und dann am Markt vertrieben. Also da können bis zu oder durchschnittlich sagen wir mal 20 bis 100 verschiedene Kreditgeber auftreten. Hingegen im Private Credit Bereich ist es natürlich eher beziehungsgetrieben und sind so durchschnittlich 2 bis 10 Investoren, also nicht Kreditgeber, also jetzt nicht so viele jetzt wie im broadly, also weit verbrieften Lohnbereich. Auch wenn man sich die Vertragswerke anguckt, die Vertragswerke im BSL-Bereich sind sehr standardisiert und teilweise öffentlich einsehbar. Im Private Credit-Bereich sind die sehr sehr individualisiert und spezialisiert eben auf die einzelne Beziehung. Also es ist jetzt kein standardisierter Vertrag, den man da hat. Und auch bezüglich der Daten, die man erhält beim Private Credit Bereich, also die Daten, die wir jetzt in dem Podcast nennen, das sind Daten, die öffentlich verfügbar sind, aber es gibt ein ganzes Spektrum im Private Credit Bereich und vieles eben intransparent und nicht einsehbar, wohingegen im BSL-Bereich der Bereich sehr transparent ist und wir sehr viele Daten haben. Also so ist zum Beispiel auch im Private Credit Bereich gibt es kein öffentlich verfügbares Rating, hingegen im BSL-Bereich haben wir öffentliches Rating. Und ein Unterschied ist noch im BSL-Bereich, gibt es einen aktiven Sekundärmarkt, wo die Loans regelmäßig gehandelt werden. Das heißt, es gibt einen Marktpreis. Im Private Credit Bereich ist es auch eher, da es auch kleinere Kredite teilweise sind, ist eher eine Buy-and-Hold-Struktur bis Endfälligkeit. Und es wird auch nicht regelmäßig gehandelt und dadurch gibt es auch eher eine Modellbewertung, also keine aktuelle Marktbewertung. Das sind so die groben Unterschiede zwischen den zwei Asset-Klassen.
Ja, das ist interessant. Und so wie wir eingangs gesagt haben, es geht ja nicht darum, jetzt rauszufinden, welche Asset-Klasse ist besser, weil wir vergleichen hier ja auch Äpfel und Birnen oder Rotwein und Weißwein oder wie auch immer wir das nennen wollen. Paavo, du hast das mal so genannt, ja. Klar, die CLOs sind natürlich, das ist noch ein stark regulierter, transparenter Bereich. Die zugrunde liegenden Anleihen der Unternehmen, die tragen WKNs, ISINs, die werden gehandelt auf Knopfdruck, während natürlich Private, wie der Name schon sagt, Private Credit, Private Debt, sehr individuell zusammengeschnürte Konglomerate sind dann auch. Dennoch wollen wir ja ein bisschen gucken, was können die alles, wie unterscheiden die sich? Du hast ganz viel eben genannt, du hast quasi das Kreditnehmerprofil nach den nach der Höhe der Unternehmenszahlen benannt, du hast die Dokumentation genannt, du hast die Transparenz des laufenden Reportings sozusagen auch gehabt. Jetzt interessiert die Leute ja Rendite und Risiko, nicht? Also das ist ja letztendlich, und dann wird hier runtergeguckt, was will ich davon haben. Fangen wir mal bei den Ausfallraten an. Also bei CLOs bin ich mir sicher, gibt es sehr dokumentierte Ausfallraten weit in die Vergangenheit zurück. Ja. Das würde mich schon mal interessieren. Und zweitens, habt ihr da im Vergleich auch was zu den Private Credit Märkten?
Ja, genau. Also bei den CLOs, da sind jetzt die zugrunden liegenden Assets, die BSL-Loans, also Broadly Syndicated Loans. Da haben wir sehr, sehr lange Daten. Da gibt es Daten um die 1800, bedeutet das, das ist schon mal recht gut. Wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, war die Ausfallrate immer so zwischen 2 und 3% in dem Bereich. Zurzeit sind wir haben ja ein bisschen mehr Stress an den Märkten, würde ich sagen, sind wir bei 2,78%. Zum Private Debt Bereich, da ist es schwieriger, die Daten zu finden. Was wir jetzt so gefunden haben, war, dass die durchschnittliche Ausfallrate so bei zwischen 3 und 4% liegt. Und aktuell ist es bei 3,9% in etwa. vor ein paar Monaten das Höchste, was ich gelesen hatte, war mal bei 5,6%. Also es ist jetzt schon auch wieder ein bisschen runtergekommen, die Ausfallrate.
Ja, man muss allerdings sagen, wenn man jetzt Private Credit mit deinem CLO vergleicht, beim CLO hatten wir ja am Anfang erläutert, gibt es die verschiedenen Tranchen. Das heißt, es ist ja wie ein Risikopuffer. Wenn ich jetzt oben in die oberste Tranche investiert bin, in die AAA-Tranche, habe ich alle Tranchen von AA bis runter zu Equity als Puffer. Das heißt, wenn ich einen Ausfall in meinem Lohnportfolio habe, beeinträchtigt mich das als AAA-Investor jetzt nicht direkt. Da muss erst sehr, sehr viel ausfallen, bis ich davon, bis die unteren Tranchen sozusagen aufgezehrt sind und es mich beeinträchtigt. Hingegen bei Private Credit ist es ja oft in einen Fonds strukturiert und nicht tranchiert. Das heißt, bei Private Credit, wenn ich ein Investor in einem typischen Private Credit Fonds bin, wird mich der Ausfall direkt tangieren im Vergleich jetzt zu einem CLO, der ja strukturiert ist durch die verschiedenen Tranchen.
Ausfälle sind ja das eine, aber Rückgabewünsche sind ja das andere. Und wir lesen ja momentan extrem viel, dass Private Credit gerade aus den USA kommen, strukturiert in entsprechenden Produkten, im Moment hohe Rückgabewünsche hat und der ein oder andere Emittent dann darauf verweist, dass es natürlich Gating-Regeln gibt und hin und her, was da drin ist und dann nur ein Teil bedienen kann. Um das nochmal ganz plastisch zu machen, sodass es wirklich auch jeder verstehen kann. Wenn ich ein CLO gekauft habe und will mein Geld zurück, dann gehe ich ja zu euch, ja? Und dann sage ich, bitte Geld zurück. Dann guckt ihr natürlich auch und sagt, okay, so viel Liquidität haben wir, kriegt der Lil, ja, sein Geld. Wenn jetzt alle kommen, dann müsst ihr auch eure CLO-Tranchen auflösen wahrscheinlich, oder? Und müsst die zurückgeben. Aber im Hintergrund ist ein liquider, von ISINs geprägter und WKN geprägter Markt an Unternehmensanleihen. Das heißt, ihr könnt euch wiederum, vielleicht mit Gewinn, vielleicht mit Verlust, dann an diesem Markt sozusagen auch wieder gütlich tun. Ist das richtig?
Genau, also was es im CLO-Bereich gibt, es gibt einen Sekundärmarkt. Der CLO-Manager an sich ist nicht gezwungen, Kredite zu verkaufen, sondern der CLO an sich ist eine Closed-End-Struktur. Aber es gibt den sogenannten BIVIC-Markt, also Bid Wanted in Competition. Das muss man sich vorstellen wie eine Auktion. Da sind die ganzen Banken, internationalen Banken mit dabei. Und da können wir dann die Offers aufgeben. Da können wir dann sagen, von dem Manager A wollen wir eine AAA-Tranche in der Höhe von 20 Millionen nächste Woche Mittwoch verkaufen und dann wird dann praktisch geboten von anderen Investoren. Bedeutet, man kann innerhalb von wenigen Tagen die jeweiligen CLO-Tranchen liquidieren über den Sekundärmarkt.
Okay, und bei Private Credit ist es dann in der Tat so, es kommen hohe Rückgabewünsche, die zugrunde liegenden oder im Vehikel befindlichen Anleihen oder Kredite dann in dem Moment, sind ja keine Anleihen, sind ja Kredite dann bei Private Credit, die können natürlich so schnell nicht glattgestellt werden und deswegen gibt es hier diese Gating-Regelungen. Ja. In a nutshell, bei CLOs läuft es glatter, schneller, weil routinierte Wege, bei Private Credit auch hier wieder relativ individualisiert und bitte gucken, wer sich für Private Credit interessiert, was für Arten von Rückgaberegelungen sind in meinem Vertrag drin.
Ja, genau, das was ist halt auch beim Private Credit Bereich ein Punkt ist, den man sich genau anschauen muss, ist die Bewertung und zwar die Bewertung ist ja oft eine Modellbewertung im Private Debt Bereich. Bei uns im CLO-Bereich sind das Marktbewertungen. Bedeutet, wenn man eine Verwerfung in bestimmten Industriegruppen sieht, sehen wir das viel schneller dadurch, dass sich die Preise direkt anpassen, dass man halt beim Private-Debt-Bereich nicht unbedingt so schnell sieht, wenn man eine Modellbewertung hat.
Ja, okay. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Das betrifft jetzt so ein bisschen, wenn es so Ausfallraten gibt, jetzt in beiden Bereichen jetzt, wie wirkt sich das auf Cashflows und Stabilität? Wir haben es ja indirekt schon beantwortet im Prinzip. Ne?
Genau, das ist es mit der Tranchierung. Also beim Private Debt Fonds ist normalerweise, es gibt auch Private Debt oder Private Credit CLOs, aber noch nicht so viele, aber sie sind auch im Kommen. Da ist es anders, aber beim typischen Private Debt Fonds habe ich mein Portfolio an Private Credit Debt oder Private Credit Krediten und bin eben direkt investiert. Das heißt, wenn ich da einen Ausfall habe, tangiert mich das 1:1, wogegen beim CLO ich eben die Tranchierung habe mit dem verschiedenen, je nachdem, in welche Tranche ich investiert bin, mit Sicherheitspuffer. Also AAA hat die ganzen Tranchen drunter von AA bis runter zu Equity als Puffer. Und da tangiert mich das nicht direkt, außer ich bin eben im CLO-Equity-Bereich, da tangiert mich das direkt, weil es eben die unterste Tranche ist. Das heißt, es ist von der Struktur anders.
Ja, das habe ich verstanden. Jetzt noch eine Frage. Gibt es Diversifikationsanforderungen bei beiden? Ja, also ich meine, wir sehen es ja gerade in den USA bei Private Credit, die alle in diese Software as a Service und ähnliche Dinge gegangen sind. Die hatten kleine Probleme dann auch, weil sie natürlich ein Klumpenrisiko hatten. Oder ist das für beide Bereiche total frei? Jeder kann machen, was er will.
Ja. Im CLO-Bereich, wir kriegen ja jeden Monat von den CLO-Managern Monatsreport. Und wenn man sich mal so einen Report anschaut, die sind so um die 400 Seiten lang. In den ersten Seiten, in den ersten 6 Seiten etwa, sind immer bestimmte Tests, die der CLO-Manager erreichen muss. Das sind dann zum Beispiel Tests, wie diversifiziert das Portfolio ist. Der Manager darf jetzt zum Beispiel nicht mehr als 7,5% in CCC-Unternehmen investieren. Oder er darf nicht übergewichtig in einen Sektor investieren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Softwarebereich anschaue, in den meisten CLOs ist es so zwischen 8 und 12% investiert. Wenn ich mir jetzt den Private Debt Bereich anschaue, sagt man ja so zwischen 20 und 30% ist im Softwarebereich. Also wir haben Marktstandards im CLO-Bereich, die der Manager immer erfüllen muss. Wenn er sie nicht erfüllt, muss er in den nächsten Monaten so agieren, um das Risiko wieder herunterzufahren und in diese Konzentrationslimits zu kommen. Mhm. Okay. Bei Private Debt, ja, es kommt dann halt immer auf den Fonds drauf an. Es gibt bestimmt Fonds, die dann da bestimmte Limits haben, aber da gibt es keinen Marktstandard.
Jetzt ist ja relativ klar, dass man im Private Debt-Credit-Bereich versucht, und das ist ja immer dieses viereckige Rundmachen, eine Illiquiditätsprämie sozusagen auch rauszuziehen. Damit wird ja, ich will nicht sagen geworben, aber das wird als Argument natürlich immer gebracht auch. Gibt es diese Illiquiditätsprämie, ist die messbar im Private Debt Credit Bereich, und gibt es eine ähnliche Illiquiditätsprämie auch im CLO-Bereich, und werden die größer oder kleiner?
Also wir haben uns einen Graph angeguckt, ich glaube, es ist für die letzten 3-4 Jahre, und da waren sie schon korreliert, die Illiquiditätsprämien in Bezug auf Private Debt und Private Credit, BSL und Private Credit. Und der Unterschied ist auch historisch so um die 200 Basispunkte zwischen den zwei Anlageklassen, aber es hat sich jetzt gerade Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres enorm verengt. Also jetzt sind wir beim Unterschied von circa 56 Basispunkten in der Illiquiditätsprämie von Broadly Syndicated Bereich zum Private Credit Bereich. Das ist eben hauptsächlich dadurch getrieben, dass in den letzten paar Jahren in Private Credit Bereich sehr, sehr viel Gelder geflossen sind. Es auch ein Konkurrenzkampf dann von unterschiedlichen Direct Lending Managern gab, eben um Deals. Und auch der Broadly Syndicated Markt und der Private Credit Markt ein bisschen in Konkurrenzkampf gegangen sind. Gerade für die großen Unternehmen, die können sich ja im Private Debt Markt refinanzieren oder in unserem Bereich. BSL ist normalerweise eben günstiger als der Private Credit Bereich. Private Credit Bereich ist individualisierter. Nur dadurch sind die Spreads schon stark zusammengelaufen. In beiden Märkten, aber im Private Credit Bereich eben schon stark, und die historischen 200 Basispunkten, die wir als Unterschied haben, sehen wir aktuell nicht mehr. Ja, 56 Basispunkte.
Kann ja wieder kommen.
Kann wieder kommen.
Okay, okay. Ich würde sagen, wir haben eigentlich alle wichtigen Parameter inklusive der Rückgabegeschichten schon abgeklopft. Ich würde vielleicht gerne eine Schlussfrage stellen noch. Es wird ja gerne, auch gerade in letzter Zeit, dem Retail-Kunden angeboten, Demokratisierung der Märkte, heißt das immer so schön, dass er jetzt auch mit kleinem Geld, angefangen bei Neo-Brokern, über jede Volksraiffeisenbank, Sparkasse, natürlich an dem Trend Private Credit bis hin zu Private Equity auch teilnehmen kann. Gilt das denn auch für den Bereich der CLOs? Ist denn für, ich sag jetzt mal, vielleicht nach diesem Podcast interessierte Retail-Anleger, gibt es in Deutschland überhaupt Möglichkeiten, sich ein Profil, so wie es die CLOs bieten, im Gegensatz zu den Private Credits, das haben wir ja gelernt, dass die ganz unterschiedliche Profile haben, kann ich mir sowas ins Depot legen? Gibt es sowas?
Ja, sowas gibt es inzwischen schon. Es gibt CLO-ETFs, sind aber eher ETFs, die in amerikanische CLOs investieren. Die investieren aber auch eher in den oberen Tranchen von CLOs, weil die oberen Tranchen von CLOs sind deutlich liquider als die unteren. Bedeutet, da gibt es aber auch so etwas. Das Volumen von den ETF, Ines, du hast immer die Zahlen alle im Kopf. Wo sind wir zurzeit? Bei um die 40 Milliarden, glaube ich,
oder? 46.
46 Milliarden, wow. Genau.
Und schwappt, also das ist auch für einen deutschen Anleger schon eine Option. Und schwappt das auch, sagen wir mal, auf Europa über, dass das eventuell auch, sagen wir mal, hier Emittenten mal geben könnte?
Genau, es gibt auch schon vereinzelt in Europa Emittenten und da kann man dann schon ab kleinerem Geld dann in CLOs investieren. Genau, das gibt es auch schon. Es
ist aber langsam auch, auch hauptsächlich in den oberen Tranchen. Also soweit ich weiß, in Amerika gibt es auch ETFs schon in den Mezzanin-Tranchen, also Triple B, Doppel B. In Europa ist aber hauptsächlich derzeit im Triple A-Bereich. Letztes Jahr wurden einige CLO-ETFs aufgelegt, auch in Europa.
Klingt ja ganz vernünftig auch, dass es in den oberen Tranchen ist, weil da verbrennt man sich erstmal nicht die Finger. Das ist vielleicht ein sehr guter Tagesgeldersatz plus dann, was auch immer dann da rauskommt. Also von daher eine interessante Entwicklung, die wir hier sehen. Liebe Ines, liebe Paavo, ganz herzlichen Dank auch wieder für diesen Hedgework Talk. Ich glaube, wer regelmäßig bei uns reinhört, der wird irgendwann CLO-Spezialist, kann gar nicht anders sein. Und ich freue mich drauf, dass wir uns auch bald persönlich wiedersehen zu unserer Veranstaltung. Und ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden Zeit den ein oder anderen Aspekt rund um CLOs gerne auch weiter diskutieren. Herzlichen Dank nochmal.
Ja. Danke, dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Bis dann. Ciao.